herzlich willkommen zur 18. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. Felix Oeser und Donja Soleimani waren bereits in der letzten Folge zu hören. Sie sprachen über den Umgang des Kollegiums auf dem Berliner Campus Rüdli mit der schwierigen Situation der letzten Monate. In dieser Folge präsentieren wir nun einen weiteren Teil dieses spannenden Gesprächs über Felix Oesers Tätigkeit als Lehrer, über den Sinn, den er in seinem Beruf sieht, und über seine Ziele. Donja interessierte sich als erstes dafür, was Felix eigentlich schon über den Campus Rüdli bzw. die frühere Rüdli-Schule wusste, bevor er sich entschied, sich dort zu bewerben.
Ja, im Rahmen des Studiums hat man schon davon gehört, dass es da eine Schule gab mit Herausforderungen, dass da ein Brandbrief geschrieben wurde. Und dann hat man aber vor allem ja auch in die Medien gehört, was dann da unternommen wurde, um den Bedingungen gerecht zu werden. Dass also da jetzt das Konzept des Campus Rüdli versucht wird umzusetzen, indem man da versucht, den Stadtteil einzubeziehen, zu integrieren und da versucht, auf ganz verschiedene Angebote die Schule, die Lehrenden und die SchülerInnen besser zu unterstützen in den Herausforderungen, die man im Schulalltag so erleben kann. Und das habe ich gehört und fand das interessant und spannend und mich auch deswegen halt für die Schule interessiert und bin dahin gegangen.
Genau, wo wir gerade über das Studium reden, was ich dich auch fragen wollte. Also eine Erfahrung, die ich an der UdK gemacht habe, speziell eben bei Musikpädagogik-Studierenden, ist, dass viele Kommilitoninnen schon den Wunsch haben, an vermeintlich gute Schulen zu kommen. Und gute Schulen heißt dann für viele oft, das sind Gymnasien, bei denen schon sehr viel Struktur da ist, was so musikalische AGs angeht, wo es einen Musikleistungskurs gibt oder wo es Musikklassen gibt. Genau, ist das eine Erfahrung, die du im Studium auch gemacht hast? Also wenn man so miteinander gesprochen hat, dass das irgendwie der Wunsch von den meisten ist?
Ja, ich hatte auch schon den Eindruck im Studium, dass die Vorstellung besteht, man könnte, so wie man während des Studiums mit den KommilitonInnen musiziert, dann auch das in dem Schulalltag fortführen. Dass also eine gewisse Sehnsucht besteht nach, dass das alles auch auf einem Niveau dann in der Schule vonstatten geht, wie man das vielleicht zum Teil im Studium kennengelernt hat. Also dass man möglicherweise genau an die Schule will, wo es eine Orchesterklasse gibt oder wo es AGs gibt, die eine Musical-Aufführung einmal im Jahr auf die Bühne bringen, dass schon viele Musiklehrer sich auch sehnen sich danach in der Schule ihren musikalischen Wünschen und Vorlieben, die dort einfach weiterzuführen, so wie sie das im Studium kennengelernt haben. Für mich stellt sich dann die Frage, das sind ja sehr spezifische Vorstellungen, die man im Studium hat oder die ich hatte auch. Das war also eine sehr klassische Prägung, was die Literatur betrifft zum Beispiel. Da gibt es natürlich dann einige Schulen, die sich besonders dafür eignen, zum Beispiel die Musikgymnasien, um das dort fortzusetzen. Und dahin zieht es dann auch viele Studierende an diese Art von Schulen, weil sie dann im Prinzip mit der Praxis, die sie kennengelernt haben, möglicherweise in ihrem Schulalltag, möglicherweise während ihres Studiums, dass sie dann diese Art von musikalischen Biografien einfach an einer Schule mit so einer Prägung fortsetzen können. Das habe ich auch schon so erlebt, ja.
Und inwiefern würdest du sagen, unterscheidet sich deine Arbeit am Campus Rüdli von, sag ich mal, der Art von Arbeit, die du gerade beschrieben hast?
Ich glaube, dass es wenig Sinn macht, mit diesen Vorstellungen an die Schule zu gehen und dann die Musikpraxis, die ich im Studium erlebt habe, dort zu etablieren. Man kann da sicher Einblicke gewährleisten und Musik hören und auch mal was musizieren, was jetzt der klassischen Musikpraxis entspricht. Ich glaube, was sich tatsächlich unterscheidet, ist, dass ich nicht irgendwie versuche, dort jetzt was aufzubauen, was dem entspricht, was ich im Studium gelernt habe, sondern tatsächlich, dass ich versuche, die SchülerInnen zu erreichen in ihren musikalischen Praxen, die schon vorhanden sind. Und daran anknüpfend die musikalischen Identitäten, was weiß ich, ein bisschen anzuspornen, weiterzuentwickeln, einen Anstoß zu geben. Das heißt also, ich versuche mich ganz stark auf das, was vorhanden ist, einzulassen und versuche weniger was ich jetzt in meinem eigenen Leben gelernt habe, dort umzusetzen oder durchsetzen oder meinen Musikgeschmack dort jetzt zu stark in den Vordergrund zu stellen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass ich jetzt nicht irgendwo hinkomme, wo sowieso schon ein Orchester vorhanden ist zum Beispiel, sondern dass man guckt, was ist da und dann mit dem arbeitet, was vor Ort ist.
Mhm. Was ist denn dein persönlicher musikalischer Hintergrund? Kommst du aus der klassischen Musik, vielleicht auch aus dieser Orchestertradition? Ich weiß es gar nicht und das ist vielleicht auch für die ZuhörerInnen interessant.
Also ich habe mit 5 Jahren angefangen, Klavier zu spielen an der Musikschule in Zwickau und habe dann, weil mir das viel Spaß gemacht hat, das musische Gymnasium in Zwickau besucht mit einem vertieft musischen Profil, war Mitglied in den Chören und habe dann auch mein Musik-Abi gemacht im Leistungskurs. Das heißt, die Ausbildung, die ich erlebt habe, war hauptsächlich klassisches Klavier, dann als Chorsänger eine Ausbildung. Und musiktheoretisch, Musikgeschichte haben wir eigentlich in der Schule so gelernt, dass das war sehr kanonzentriert im Sinne von zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert, zum Teil frühes 20. Jahrhundert. Damit habe ich mich in der Schule beschäftigt und damit habe ich mich auch im Studium fast ausschließlich beschäftigt. Genau, und als Hobby, so habe ich nebenher noch so kleinere, auch modernere Sachen gemacht, mal in einer kleinen Besetzung in einer Band gespielt als Pianist. Aber der Fokus war tatsächlich auf der sogenannten abendländischen Kunstmusik.
Hast du den Eindruck, weil du jetzt auch ein bisschen über deine musikalische Sozialisation gesprochen hast, dass es da einen Kontrast gibt zwischen deiner eigenen sozialen Herkunft und der deiner SchülerInnen?
Ich glaube, einen Kontrast gibt es da eigentlich immer, egal an welcher Schule man ist. Ich erlebe den vielleicht als stärker, da unsere Schülerschaft sehr heterogen ist. Das heißt, die Eltern oder Großeltern kommen zum Teil aus anderen Ländern. Die Schüler identifizieren sich teilweise auch mit den Kulturen ihrer Eltern oder Großeltern. Und natürlich sind es Jugendliche, die jetzt oft keinen Zugang zu einer Musikschule haben in dem Sinne. Und deren musikalische Interessen sind dann natürlich anders als die ich jetzt als Jugendlicher hatte. Das heißt, die hören tatsächlich viel mehr populäre Musik im Sinne von Hip-Hop, Deutschrap, was ich jetzt als Jugendlicher nicht so gehört habe und mit dem ich mich jetzt erst, weil ich die Kids kennenlerne, auseinandersetze. Das heißt, da ist schon ein Kontrast, was ich mitbringe und was die Kids mitbringen. Ich weiß nicht, ob das so viel mit der Schule zu tun hat. Ich glaube einfach, dass das tatsächlich damit zu tun hat, dass ich in so einer doch, wie ich es wahrnehme, im Nachhinein in so einer Blase aufgewachsen bin, die sehr klassische Musik in den Vordergrund gerückt hat. Wäre ich jetzt auf einer anderen Schule gewesen, die kein vertieft musisches Profil hätte, hätte ich vielleicht auch schon früher Hip-Hop gehört oder mich mit anderen Dingen beschäftigt. Also ich glaube, die Blase kommt tatsächlich eher von meiner Seite als von Seiten der Schülerinnen und Schüler.
Genau, weil du ja jetzt auch den Musikgeschmack deiner SchülerInnen öfters erwähnt hast. Wie greifst du den auf in deinem Unterricht oder greifst du den überhaupt auf in deinem Unterricht? Machst du das zum Thema? Und wenn ja, würde mich interessieren, wie du das machst.
Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil meines Musikunterrichts, dass ich die Musik thematisiere, die die Kids auch hören. Das ist jetzt tatsächlich sehr viel Deutschrap, auch bekannt als Gangsterrap. Mein Ziel ist es tatsächlich, dass die Kids das, was sie hören, also was man ja in der Musikdidaktik immer so ein bisschen als den Mündigkeitsaspekt mündiger Musikhörer bezeichnet, dass sie das, was sie hören, so ein bisschen bewusster wahrnehmen. Es gibt da super viele total spannende Tracks und Titel und Songs, die die Kids so hören und sich manchmal nicht bewusst sind, was sie da eigentlich hören, was da musikalisch passiert, was da von den Texten passiert. Das heißt, ich beziehe das oft in meinen Unterricht ein. Gibt es so Rituale, in der Grundschule gibt es da so ein Ritual, dass die Kids sich zu Beginn des Schulhalbjahres einen Lieblingssong aussuchen dürfen und dann am Ende von jeder Musikstunde hören wir einen dieser Songs. Oft habe ich dann auch die Texte ausgedruckt und dann schauen wir uns das an, lesen das mit. Das ist manchmal so ein bisschen deftiger, auch inhaltlich. Und da muss man dann natürlich so ein bisschen abwägen, was kann man den Kids zumuten, da erlaube ich jetzt auch nicht alles, aber prinzipiell habe ich zum Beispiel nichts gegen Schimpfwörter in Texten. Und dann konfrontiere ich die Kids manchmal auch vielleicht ein bisschen negativ, wenn die Texte doch Gewalt verharmlosen oder da auf Drogen Andeutungen machen. und mache den Kids das auch deutlich, aber ich versuche das immer in der Balance zu halten, dass ich jetzt nicht die Musik kaputt rede oder schlecht rede, sondern dass wir das anhören und dann einfach mal tatsächlich einen Raum haben, darüber offen zu sprechen, was das heißt und tatsächlich mal zu sagen, ja, es geht hier offensichtlich um Drogen. Das ist hier, Schnee heißt hier offensichtlich, da geht es um Koks. Also was bedeutet das denn jetzt für dich, wenn du jetzt weißt, oh, der singt da jetzt von Drogen, von harten Drogen. Wir wissen, dass die gesundheitsschädigend und illegal sind. Was bedeutet das denn jetzt, wenn wir sowas anhören? Und da wird ganz oft klar, dass auf der einen Seite den Kids das manchmal nicht so bewusst ist. Auf der anderen Seite haben sie aber auch klare Haltungen zu diesen Themen. Also die wissen dann natürlich, dass Drogen schlecht sind und dass das kein Lebensstil ist, den sie so für sich wollen. Also auf der einen Seite ja, nicht ganz klar, was immer gesungen wird. Auf der anderen Seite, wenn ich es dann anspreche, schon klare Haltungen. Und damit, glaube ich, werden die Kids zu mündigeren Musikrezipienten, als wenn sie das einfach nur so hören. Deswegen hat das einen relativ wichtigen Bestandteil in meinem Musikunterricht. Also schon auch in der Grundstufe mache ich das. Ich mache das aber auch bei den größeren, also 7. bis 9. Klässlern recht viel, dass ich dafür Raum in meinem Unterricht gebe.
Genau, wir haben in unserer Podcast-Folge mit Carina Borgström-Kalleen darüber gesprochen, dass Jugendliche, wenn sie die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen Sujets zu wählen oder wenn sie die Möglichkeit haben, sich selbst die Lerninhalte auszusuchen, dass sie dann oft die Sachen wählen, die sie ohnehin schon kennen. Und dass das so ein bisschen ein Problem vielleicht, oder kein Problem, aber eine Herausforderung des selbstbestimmten Lernens ist, das als Lehrkraft zu ermöglichen, aber trotzdem immer noch genug Möglichkeiten zu schaffen, um den Jugendlichen auch neue Sachen zu zeigen. Ich habe den Eindruck, dass es eine Balance, die man da herstellen muss zwischen, dass man auf das eingeht, was da schon da ist, und dann aber gleichzeitig auch Türen für neue Sachen öffnet. Wie siehst du das?
Ich sehe das nicht so problematisch, den Aspekt, dass man da Sachen macht, die sie sowieso schon kennen, weil ich mich frage, was heißt denn sowieso schon kennen? Also gerade da, um auf das Beispiel zurückzukommen mit dem Gangster-Rap oder Deutsch-Rap, da sind wir als MusiklehrerInnen, glaube ich, sehr gut in der Lage, den Kids die Augen zu öffnen, was da musikalisch vorgeht, was da textlich vorgeht. Also ich glaube, der Musikunterricht hat die Chance, tatsächlich auch in dem Bereich, wo die Kids glauben, was zu kennen, noch die Augen zu öffnen. Und dass wir dann mit unserem geschulten Ohr mal auf Sachen hinweisen, auf Samples hinweisen, die schon in anderen Hip-Hop-Tracks vorkommen, auf musikalische Sachen hinweisen, die dort ganz häufig passieren, abfallende Melodielinien, also überwiegend Songs in Moll, Strukturen von Songs im Sinne von, wie funktioniert die Pre-Hook, wie funktioniert die Hook, was passiert da, dass wir, glaube ich, an diesen Sachen, wo die Kids glauben, sie kennen das schon, können wir denen ganz viel Neues zeigen und wir öffnen ihnen dann die Augen. Das heißt, dass also nicht, dass sie immer nur aussuchen, was sie sowieso schon wissen, weil ich glaube, dann entscheiden sie sich vielleicht für so ein Thema, wo sie sich wohlfühlen, und trotzdem können wir an diesen Themen noch ganz viel aufzeigen und ganz viel Neues machen. Und wenn wir das machen, wenn wir da einen Zugang zu den Jugendlichen bekommen, dass sie sich gesehen fühlen, weil sie die Inhalte auswählen können und dass sie dann daran was Neues lernen, ich glaube, dann sind sie auch offener für noch neue Ideen. Ich habe immer so ein bisschen, also für mich schwingt das immer mit, dass ich in meinem Musikunterricht irgendwen überzeugen soll von einer anderen Musikpraxis. Dass ich denen jetzt irgendwas zeigen soll, was sie nicht können, damit sie zum besseren Menschen werden. Das ist total problematisch für mich, das so zu sehen. Was trotzdem nicht heißen soll, dass wir nicht im Musikunterricht auch mal klassische Musik hören, was dann viele der Jugendlichen auch spannend finden und die dann ganz offenes Herangehen oft zeigen, offen sind dafür, das darüber zu sprechen, das zu hören, auch wenn sie das dann im Privat vielleicht nicht selbst sich reinziehen, in ihren Worten. Ich glaube, es geht schon, aber ich glaube, die Grundlage für das ist prinzipiell schon, dass ich auch wahrnehme, was vorhanden ist und nicht so denke, ich muss jetzt den Jugendlichen zeigen, was sie verpassen. Das ist so ein bisschen für eine falsche Einstellung als Musiklehrer für mich. Ich kann denen schon mal was zeigen, was sie vielleicht nicht kennen, kann auch Offenheit für andere Musikstile machen. Und ehrlich gesagt, beim Beispiel Deutschrap gibt es ja auch immer Schülerinnen oder Schüler in der Klasse, denen das nicht gefällt, die zum Beispiel jetzt gerade K-Pop hören, und da schon ein Gespräch in der Gruppe anzuregen, dass man den Musikgeschmack der anderen akzeptiert, respektiert, ist total wichtig. Da gibt es auch bei mir immer die Regel, dass man darüber nicht lacht, sondern dass man sich auch wirklich das mal anhört, dass man auch mal 3 Minuten sich den Song anhört, ohne sich darüber zu ärgern, dass man das sozusagen aushält, auch wenn es nicht der eigene Musikgeschmack ist. Ich glaube, das ist wichtig, das kann man an den Inhalten der Schüler, die sie mitbringen, zeigen, und dann sind sie auch, oder dann lernen sie vielleicht auch offener für Sachen, die ich persönlich mitbringen kann. Aber ich muss sie jetzt nicht von meinem Musikgeschmack überzeugen. Das schwingt immer für mich dabei mit und das ist, finde ich, super problematisch.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das meinte ich jetzt auch gar nicht so, dass es jetzt darum geht, als Lehrkraft irgendwie den Geschmack der SchülerInnen zu formen oder da irgendwie Einfluss drauf zu nehmen. Ich glaube trotzdem, dass es einfach eine Bereicherung sein kann, bestimmte Räume zu öffnen. Vielleicht, wenn man irgendwie mal mit einem Leistungskurs nicht unbedingt nur ins klassische Konzert geht, sondern auch mal zu einer Jazz-Jam-Session oder eine Singer-Songwriter-Night. Also das kann ja alles Mögliche sein. Ich glaube, es geht mir jetzt gar nicht unbedingt um diesen Zugang zur Hochkultur, was auch immer das ist. Aber ich fand das sehr interessant, was du gesagt hast, dass auch über das Sprechen der Musik der Kids auch einfach ein Vertrauen herstellst und irgendwie auch vielleicht so eine lebendige Diskussionskultur kultivierst, in der ihr dann alle möglichen Formen von Musik besprechen könnt, oder?
Ja, und das macht man tatsächlich auch. Also gerade dann, wenn du von dem Leistungskurs sprichst, ich unterrichte in der 11. Klasse Musik, da sprechen wir dann tatsächlich weniger über Deutschrap und Hip-Hop. Da geht es dann tatsächlich mehr um Lehrplaninhalte, die ja in den Kursjahren des in Vorbereitung auf das Abitur auch vorgegeben sind. Und da geht es dann um Blues und um Protestsongs, auf die Epochen der klassischen Musikgeschichte. Das hat dann alles seine Berechtigung. Und ja, ich glaube, da eröffnen wir auch Räume. Persönlich habe ich halt im Studium oft gemerkt, dass viele wenige meiner Kommilitonen tatsächlich so Haltungen hatten, dass sie meinten, dass die europäische Hochkultur höherwertig ist und deswegen jetzt versuchen, das missionarisch an Schulen zu verbreiten. Und dieser Haltung stimme ich nicht zu. Und da muss man auch im Kollegium kommunizieren, welche Ziele man verfolgt und was die Schüler zu mündigeren Bürgern macht und nicht, was unsere missionarischen Ziele erfüllt. Also ich glaube, da sollte man sich bewusst sein, was man eigentlich mit dem Musikunterricht will, was das Ziel des Musikunterrichts ist.
Mhm. Wo du das gerade ansprichst, wenn du es jetzt mal in ein paar Sätzen festlegen kannst, was ist denn das Ziel deines Musikunterrichts?
Vor allem den Schülerinnen und Schülern einen Raum zu öffnen, um sich musikalisch auszuprobieren. Einen sicheren Raum, wo keine Bestrafung gibt, sondern wo ich neben den anderen Fächern, die ja sehr stark durch Leistungsdruck und eine Normerfüllung geprägt sind, im Vergleich zum Englischunterricht, wo einfach Vokabeln gelernt werden müssen, wo wir verschiedene Inhalte behandeln und dann eine Klassenarbeit nach 8 Wochen schreiben, ist es im Musikunterricht tatsächlich so, dass das bei mir ein Raum ist, wo die Schüler gern kommen sollen, viele auch gern kommen, wo ich keinen vordergründigen Leistungsdruck habe, sondern ich den Schülern Zeit gebe, sich zum Beispiel an Keyboards auszuprobieren, Sachen in Ruhe zu erarbeiten, ihren eigenen Tempo, und wo die Schüler sehen, dass sie musikalisch wirksam sind und dann rausgehen nach 45 Minuten und das Gefühl haben, sie können ja was. Das ist das Ziel und das gelingt mit dem Musikunterricht jetzt, wenn ich das einfach in meinem Unterricht vergleiche, besser als im Englischunterricht, weil ich tatsächlich den Schülern Aufgaben geben kann, die sie gut schaffen können. Also jemand, der kaum Voraussetzungen hat, kaum motorische, feinmotorische Fähigkeiten hat, dann eine Aufgabe auf den Keeper zu geben, wo er am Ende irgendwie das Gefühl hat, es klang gut und er hat da was geschafft und er ist da irgendwie ein bisschen weitergekommen. Das ist so das Ziel für den Musikunterricht von Seiten der Schüler, dass sie rausgehen und ein gutes Gefühl haben, was verstanden zu haben, was geschafft zu haben, was gelernt zu haben und eine gute Zeit gehabt zu haben.
Gibt es noch irgendwas, worüber du gern sprechen möchtest, was du gerne ansprechen magst?
Also was mir total wichtig ist, dass ja manchmal so von außen gesagt wird, dass dann die Schule, Gemeinschaftsschule Campus Rüdli, eine Schule ist mit diesen Schülern und wir haben dieses Klientel, wir gehen so und so mit diesen sogenannten Problemschülern um. Und jetzt kommen da die anderen Schüler durch die Gentrifizierung in den Kiez und machen das alles. Das ist so eine Ansicht oder eine Wahrnehmung, die ich nicht teile, aus dem Grund, dass wenn man tatsächlich vor Ort ist und die einzelnen Schülerinnen und Schüler kennenlernt, ist es mir total wichtig, dass man nicht ausblendet, wie die Lebensumstände des Einzelnen, der Einzelnen vielleicht sind, dass man das wahrnimmt, aber dass man nicht irgendwie da was zuschreibt im Sinne von, du bist jetzt ein Schüler mit arabischen Wurzeln oder du bist ein Schüler mit serbokroatischen Wurzeln, dass das im 1-zu-1-Gespräch tritt das für mich völlig in den Hintergrund und ich nehme mich jetzt auch nicht als jemand wahr, der an der Brennpunktschule arbeitet und damit einer speziellen Art von Schüler, die möglicherweise migrantische Wurzeln haben, zu tun hat, sondern ich habe da mit einzelnen Kindern zu tun. Das ist nichts anderes letztlich in meiner Wahrnehmung im Gegenübertreten des Einzelnen. Deswegen ist die Frage auch, ob sich da jetzt was ändert durch Zuzug von anderen bildungsnäheren Schichten in den Kiez, ob sich da was ändert, sehr schwierig, weil also das teilt dann so Leute in Gruppen ein. Und sagt dann, du bist so und so und du bist so und so. Wir haben auch Schülerinnen und Schüler, deren Eltern keinen Migrationshintergrund haben, die Schwierigkeiten haben, die belastende Situation haben. Und wir haben auch viele Schülerinnen und Schüler mit Eltern, deren Eltern einen Migrationshintergrund haben, die sehr bildungsaffin sind, also wo Bildungsabschlüsse eine sehr große Rolle spielen und die interessiert sind an einem guten Schulabschluss und guten Noten. Genau deswegen ist das Bild, was vielleicht manchmal was man hat von Neukölln, was man hat von Campus Rütli, was man hat von einer Brennpunktschule, das erlebe ich in meinem Alltag so nicht.
Ich denke halt darüber nach, dass es einerseits gibt es diese Klischees, die über Schulen wie den Campus Rütli so erzählt werden und die erstmal überhaupt nicht der Realität entsprechen. Und ich finde es gleichzeitig interessant, es gibt ja durchaus auch SchülerInnen, die sich bewusst zu ihrem Migrationshintergrund irgendwie positionieren und sagen, ich bin stolzer Araber oder ich bin stolzer Türke. Ja. Und da irgendwie auch eine Balance zu finden, das einerseits anzuerkennen, anzuerkennen und eben auch anzuerkennen, wenn SchülerInnen vielleicht Rassismuserfahrungen äußern und dann aber trotzdem nicht selber irgendwie bestimmte Schranken zwischen verschiedenen Schülergruppen aufzumachen.
Genau, dass dann nicht irgend Dinge passieren, dass dann Schüler Klischees auch nachleben und nachspielen. Also wie das zum Beispiel passiert, wenn man auf Klassenfahrt ist und dort mit meiner Klasse, die ich unterrichte und wo ich Klassenlehrer bin, dann auf Leute, auf Deutsche trifft, die in unseren Schülern das Fremde, das andere sehen, unsere Schüler dann zum Teil auch darauf ansprechen, zum Teil auch herabwürdigend darauf ansprechen, dass sie anders aussehen, dass sie vielleicht eine andere Aussprache bestimmter Wörter haben oder auch miteinander anders reden, weil es halt Jugendliche sind, dass die Jugendlichen merken das dann und dann passiert es tatsächlich oder habe ich es erlebt, dass die Jugendlichen dann Verhalten zeigen, was ich in der Schule so nicht sehe, was dann diesen Klischees entspricht und wo sie dann die Erwartungen derer, von denen sie beobachtet werden, umso mehr entsprechen, aus Trotz und aus einem gewissen, jetzt zeige ich es aber trotzdem und jetzt bin ich halt, jetzt sage ich irgendwas auf Arabisch und jetzt ärgere ich damit alle anderen, die um mich herumstehen, weil sie glauben, davon geärgert zu sein, wenn man jemand was auf Arabisch sagt.
Diese letzte Beobachtung von Felix Oeser fand ich besonders spannend. Ihm ist also aufgefallen, dass sich die Jugendlichen, die er aus der Zusammenarbeit im schulischen Unterricht gut kennt, in der Öffentlichkeit manchmal ganz anders verhalten als im geschützten Raum ihres Klassen- oder Musikraums. Diese Beobachtung hat mich persönlich auch nochmal zum Nachdenken darüber angeregt, wie ich mich eigentlich im Seminarraum verhalte, wie ich mich im Gespräch mit Kolleginnen verhalte und auch, wie ich mich in der Öffentlichkeit draußen auf der Straße verhalte. In jedem Umfeld zeigen wir verschiedene Facetten unserer Persönlichkeit, tun das bewusst und unbewusst. Und ich habe die Vermutung, dass ein höheres Bewusstsein über unser eigenes Verhalten verschiedenen Menschen gegenüber unserem Zusammenleben sehr zuträglich sein könnte. Ganz unabhängig davon, wo wir ursprünglich herkommen und wo wir uns zu Hause fühlen. Als Gastgeberin dieses Podcasts bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich bei Musik- und Englischlehrer Felix Oeser und Donja Soleimani für zwei tolle Podcast-Folgen. Wir freuen uns, wenn du auf dem Blog www.mehralstöne.de einen persönlichen Kommentar hinterlässt. Und ich freue mich, wenn du in etwa 2 Wochen wieder reinhörst. Bis dahin wünsche ich dir viel Freude beim Musikmachen und Unterrichten.